Ja, mich begeistert es, immer wieder von Berichten zu hören oder auch davon zu lesen, wie Menschen auf Gottes Stimme gehört haben. Also Helga hat ja letztes Mal einen tollen Impuls gehalten. Da ging es um Lobpreis, dass wir doch auch mehr Begeisterung haben dürfen. Und sie war da eine Woche bei ihren Enkeln einhüten, hatte viel Zeit und ich hatte so das Gefühl, dass du so ganz mit dem Herrn warst, auch mit deinen, ja, mit deinen Zweifeln und auch ja, mit deinem ganzen Sein so, und hast uns da mit hineingenommen in diese Woche und hast ja dann auch den Auftrag bekommen, mach aus diesen Erlebnissen eine Lehre. Das fand ich cool. Echt, so richtig konkret hatte der Herr zu dir gesprochen. Und du hast das dann ja auch gemacht und hast uns mit in den Bann gezogen. Und echt, also ich habe den Impuls an meinem Mann empfohlen, der war ja nicht dabei. Und ne, seht ihn selbst, ne, er sagte, hast schon berichtet und vielleicht ja auch für die anderen, also wer sich das nochmal anhören mag. Wir haben das ja auch im Internet oder auch kann sich das noch bei Andreas bestellen. Schon toll, wenn es so, ja, eine Leitung so gibt, ne, so, die so ganz so direkt spricht. Ja, soll heute noch mal ein weiteres Zeugnis gehen. Eins, das mich auch immer wieder begeistert. Eins aus der Bibel. Und zwar geht es da um den Apostel Paulus. Der hat es mir immer wieder angetan. Und ist jetzt auch gerade Sommerzeit. Sommerzeit ist ja immer Reisezeit. So mancher ist mit dem Wohnmobil unterwegs und die gibt auch Leute, die legen sich dann gar nicht fest, sondern die machen das so ganz spontan. Fahren wir jetzt nach links oder nach rechts oder so. Und der Paulus, der war ja auch so ein bisschen so wie mit dem Wohnmobil unterwegs. Weil er hatte ja den Auftrag bekommen, er sollte ja das Evangelium den Heiden bringen, aber der hat ja gar keine feste Reiseroute bekommen. Und er hat ja auch noch keine dicken Bücher nun gelesen zum Gemeindeaufbau, ne? Die gab es damals ja noch gar nicht, ne? Und das ist total spannend, finde ich, wie er das rausgekriegt hat, wie Gott ja ihn geführt hat, wie er Gottes Stimme gehört hat, wo es jetzt lang gehen sollte. Und jetzt so auch nebenbei unter uns so gesagt, denke ich manchmal, vielleicht bräuchten wir für einen Gemeindeaufbau auch nicht so dicke Bücher oder so viele Lehrbücher, sondern sollten vielleicht mal direkt den Heiligen Geist auch fragen. Vielleicht wäre das viel effektiver, ne? Helmut runzelt die Stirn und nickt mir aber zu, ne? Daumen hoch, Likes, ne? Wow. Ja, also, ich habe mir ein Bibelstück ausgesucht, das sich da befindet im 16. Kapitel der Apostelgeschichte. Und ich lese uns jetzt erstmal die Verse 6 bis 10 vor. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort dort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Ja, der Paulus befindet sich hier zu dieser Zeit auf seiner zweiten Missionsreise. Und eine Zeit lang schien es so, dass sämtliche Türen verschlossen seien. Also es muss schon komisch für ihn gewesen sein, dass der Heilige Geist ihn daran hinderte, die römische Provinz zu betreten. Dort lagen Ephesus und die anderen 6 Städte, an deren Gemeinden die Briefe in der Offenbarung des Johannes gerichtet waren. Wir kennen ja die 7 Sendschreiben, die an die Gemeinden in Ephesus, Myrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea gingen. Nein, aber dahin sollte Paulus nicht reisen. Das war offensichtlich nicht der Plan Gottes mit Paulus. Auch Bithynien war ihm verschlossen. Auf welche Weise ließ der Heilige Geist Paulus dies wissen? Das steht ja jetzt nicht hier, ne? Vielleicht durch das Wort eines Propheten. Das ist ja immer, wird ja immer wieder beschrieben, dass ein, zum Beispiel der Prophet Agabus kam ja einmal auf Paulus zu und sagte ihm voraus, dass er, wenn Paulus also nach Rom reisen würde, dass er dort in Gefangenschaft geraten würde. Vielleicht hat der Heilige Geist zu Paulus gesprochen durch ein Gesicht oder durch eine Vision. Vielleicht aber auch durch seine innerste Überzeugung. Gott spricht ja auch in unsere Gedanken einfach hinein, den er dann vielleicht auch nicht auszuweichen oder wie ihn widerstehen konnte. Vielleicht war es aber auch seine Krankheit, die ihn daran hinderte, diese Gebiete zu betreten. Das ist auch so eine Theorie, die man in der Literatur findet. Wie kommt man darauf, dass vielleicht es auch eine Krankheit gewesen sei, die Paulus daran gehindert hat, die Gebiete zu betreten? Also manchmal sind ja Theologen so etwas wie Detektive. Mein Mann mag ja gerne Sherlock Holmes, der war da ganz so begeistert von, wie er da so knifflig ist. Und da habe ich so gedacht, Theologen können das auch. Ne? Denn mir ist das aufgefallen, wenn man sich jetzt den Text nochmal anguckt, da wechselt die erzählende Person. Erst wird ganz nüchtern erzählt, in der dritten Person Plural. Sie meint in diesem Fall Paulus und seinen Gefährten, den Silas. Also da steht dann, sie zogen aber durch Phrygien. Und dann im Vers 7, und als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie bis nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Und da zogen sie nach Mysien und kamen hinab nach Troas. Also, ich fand das total spannend, mal wahrzunehmen. Also immer nur sie, Plural. Und dann müsste es ja eigentlich so weitergehen. Aber dann ändert sich das sie und es folgt eine Erzählung mit wir. Da sind sie dann in Philippi. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake. Und so geht es weiter. Das lese ich gleich nochmal vor. Auf jeden Fall wechselt da der Berichterstatter. Und man könnte daraus schließen, aus diesem Wechsel der Person, dass der Lukas hat ja die Apostelgeschichte geschrieben und dass der Lukas praktisch als Augenzeuge dazugekommen ist und wie wir alle wissen, war ja der Lukas Arzt. Und das könnte ein Indiz einfach sein, dass er dem Paulus geholfen hat zu reisen. Es ist zumindest eine Möglichkeit, die in der Literatur angenommen wird. Lukas ist also mit dem Paulus zusammengetroffen, weil dieser ärztliche Hilfe brauchte. Und das unterstreicht einfach wunderbar diesen Umstand, der dafür spricht, dass Paulus selbst in seiner Schwäche und in seinem Leiden, offensichtlich in einer Krankheit, eine Botschaft Gottes sah. Im zweiten Brief an die Korinther, man weiß ja, er hatte zu den Korinthern ein sehr angespanntes Verhältnis, da beschreibt er seine Botschaft ja ausführlich. Und zentral ist da dieser Vers im 2. Korinther 12, Vers 9. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das sagt ihm ja der Herr Jesus ganz persönlich, als er in einer besonderen Situation ist. Und ich denke, diese Botschaft der Gnade ließ ihn auch diese Entscheidung treffen, ob er nun noch diesen Schlenker nach Ephesus machen sollte, oder halt nicht. Also für mich ist bei diesen ganzen Überlegungen, wo geht jetzt der Weg hin? Wo führt es jetzt hin? Ist da irgendwie ein Zeichen? Oder habe ich da irgendwie so ein Gefühl oder so? Eigentlich wirklich drittrangig. Manchmal denke ich, wenn wir da so nach Zeichen suchen, dass das ähnelt schon fast so einem Horoskop. Aber zentral für den Paulus war wirklich ja einfach das Evangelium, die frohe Botschaft. 2. Korinther 12, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn ich weiß, dass Gott mich liebt und dass er mich versorgt und dass er mir auch keine Schuldgefühle macht, dann kann ich auch ja, sicher meinen Weg gehen. Ich brauche da nicht hin und her zu überlegen, ich muss mich jetzt nicht beweisen. Also Paulus stand jetzt nicht unter dem Druck, wenn er jetzt nach Hause kommt, ich habe die und die Erfolgsorte besucht, ich habe die berühmten Orte besucht und die, sondern nein, er musste sich nicht beweisen, er wusste sich von Gott angenommen, er wusste sich vom Herrn geliebt und bestätigt. Und Jesus Christus war sein absoluter Herr und er hat sich einfach nur an ihn gewandt. Und wenn er, denke ich, merkte, möglicherweise hatte er ja diese Krankheit oder er war einfach zu schwach, dann geht es einfach woanders lang. Dann gehe ich nicht nach Ephesus in diese Richtung, sondern schlage einen anderen Weg ein. Der Herr wird mich führen. Er hatte das Vertrauen, dass es weitergehen würde und er brauchte da nicht den großen Held zu spielen oder er brauchte Gott oder auch den Menschen nicht irgendwas zu beweisen. Er hat einfach darauf vertraut, dass ja, der Heilige Geist da schon zu ihm sprechen wird oder ihm helfen wird. Und so ging es denn weiter. Ich finde es ganz spannend. Also der Heilige Geist hatte es ihm ja verwehrt zu wirken und diese Orte zu besuchen. Dann geht es weiter im Vers 9. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir, also dieses besagte Wir kommt da drin vor, sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Ja, und wir haben ja auch schon in den Zeugnissen gehört von den Träumen. Also Paulus hat eine Erscheinung, einen Traum. Ein Mazedonier ruft da zu ihm, komm rüber und hilf uns. Und man hat da auch sich überlegt, wer mag das gewesen sein? War das vielleicht Paulus selber? Hat er vielleicht irgendwelche traumatischen Reste verarbeitet? War das vielleicht sein ureigenster Wunsch oder war das vielleicht Lukas selber? Lukas war ja wohl Mazedonier. Und ich selber finde es auch immer sehr, sehr spannend, mich mit meinen Träumen zu beschäftigen. Also Gott spricht ja in vielfacher Weise zu uns, eben auch ja, in Form von Träumen. Wir haben ja im Alten Testament die tollen Träume des Pharao, der Josef deutet und auch die des Mundschenks. Josef, der Mann von der Verlobte von Maria, wird ja auch von Gott durch einen Traum ermahnt, doch zu Maria auch zu halten. Später kriegt er die Anweisung, mit ihr nach Ägypten zu fliehen und mit Jesuskind. Also Träume sind schon ein ganz spannendes Feld. Und hier ist es halt auch eine Stelle, die so ganz konkret sagt, Paulus, komm rüber nach Mazedonien, hilf uns. wir brauchen dich hier. Und ja, ich finde es ganz spannend, wie auch immer ja, das jetzt auch gedeutet werden kann. Also ich denke, man kann da auch kreativ sein oder auch wie Roman das erzählt hat. Wenn mir das zu viel wird, kann ich dem auch gebieten, dann ist auch erstmal Schluss. Aber fest steht auf jeden Fall, dass Paulus dadurch so diese Sicherheit bekam, ja, der Weg geht rüber, es geht nach Europa und das war der erste Schritt, von dem wir ja wissen, dass das dann weitergegangen ist. Durch Paulus, durch diese Erscheinung und auch durch seine Entscheidung, nun weiterzugehen nach Europa, haben wir ja das Christentum erfahren. Ne? Und das ist ja schon cool, mal zu sehen. Einfach durch einen Traum, auch durch eine Erscheinung, die er ernst genommen hat. Also ich finde das schon richtig, richtig gut. Und nochmal zu dem Wir. Offensichtlich brauchte Paulus also einen Arzt und der ist mit Paulus mitgegangen als Berichterstatter und auch als sein Beistand. Und damit ist auch, finde ich das so tröstlich zu sehen, dass Gott einfach für uns sorgt, nicht wahr? Auch in unserer Schwäche. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich spricht das halt auch immer wieder an. Also zu sehen, dass Paulus auch zu kämpfen hatte, dass er möglicherweise eben auch krank war. Also es wird ja in dem 2. Korintherbrief von einem sogenannten Pfahl im Fleisch gesprochen. Darüber wurde natürlich auch viel diskutiert, was denn dieser Pfahl im Fleisch ist. Das soll ein mystisches Bild dafür gewesen sein, dass er mit dem Leiden Jesu ganz eins war. Also das Pfahl erinnert dann ja auch natürlich an das Kreuz und dass er also mit dem Leiden Christi ganz eins war. Oder dass es einfach Anfechtungen war, dass ihm seine Vergangenheit immer wieder eingeholt hat. Er hatte ja damals die Christen einst verfolgt und dass das halt auch so traumatische Erlebnisse waren, die wie ja, Faustschläge ihn immer wieder behindert haben. Oder manche nehmen auch an, dass dieser Pfahl im Fleisch auch einfach große Splitter waren, die ihm vielleicht in der Hand oder in den Augen saßen und die einfach tatsächlich auch schmerzten. Ja, und wie auch immer, dieser Pfahl gewesen ist, letzten Endes weiß es ja auch keiner hundertprozentig, aber es zeigt einfach, dass Paulus dadurch in eine ja, demütige Haltung auch gekommen ist. Diese demütige Haltung zu sehen, nicht ich bin der Held und ich missioniere jetzt hier Europa und ich bringe das Christentum nun allen Menschen, sondern nein, ich bin ganz, ganz abhängig vom Herrn. Ich bin ganz abhängig und das tröstet mich auch immer wieder, also in meiner Schwachheit. Ich denke mal, wir kennen ja alle schwache Zeiten, ob das nun Stress ist, Überforderung, Überlastung oder das anrollende Alter, das kommt oder vielleicht auch eine Krankheit, Überbelastung, Pflege der Mutter. Und das kann uns, denke ich, trösten, da auch einfach so in dieser Schwäche dieses Wort von Paulus daran zu denken, lass sie an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also ich sage mir das auch mal wieder in meiner chronischen Krankheit, also ich mache da auch mal gar kein Hehl draus. Ich habe das Fibromyalgie-Syndrom und da geht es mir mal so und mal so. Und da frage ich natürlich dann auch oft den Herrn, soll ich das jetzt machen? Und warte auf sein Reden und das ist mir ganz wichtig, denn ich weiß, wenn ich da so grünes Licht bekomme, dann klappt das, ne? Wenn ich höre. Aber ich dürste da so richtig nach, weil ich einfach diese Sicherheit brauche. Ich weiß, bei dieser Krankheit, da ist mal so, mal so, mal so. Aber wenn ich grünes Licht vom Herrn bekomme, weiß ich, das kann ich machen. Und jetzt, wo wir uns wieder entschieden haben, ich wollte gern wieder nach Israel. Ich war ja letztes Jahr da. Und da wurde halt eine Rundreise angeboten durch Israel. Da dachte ich, also von der FEG aus, dachte ich gleich, oh ja, klasse, ne? Super. Ja, und da hat Roman, also der Ehepartner, ist da eben auch ein gutes Korrektiv, mich gleich wieder auf den Boden geholt und sagte, Moment, ne? Also Rundreise nach durch Israel, überleg dir das, ne? Das packst du nicht, ne? Du mit deiner Krankheit, das wird nichts, ne? Lass uns lieber wieder ans Tote Meer fahren. Und ihr wisst ja, ich war letztes Jahr am Toten Meer und kam völlig high und begeistert wieder. Und ich habe dann auch gedacht, ja, da hat der Heilige Geist durch meinen Mann auch gesprochen. Ne? Also durch unsere Geschwister spricht Gott ja auch zu uns. Und ich habe da jetzt völligen Frieden drüber. Und ich habe mir den Vortrag in der FEG angehört über Israel, das war sehr schön, aber ich denke, ja, es war eine gute Entscheidung, wir fahren ans Tote Meer, da sind wir die ganze Zeit und brauchen nicht ständig irgendwie das Bett zu wechseln, ich weiß, was da auf mich zukommt und da soll ja auch ein Heilungszentrum entstehen, dafür bete ich sowieso gerne mit. Also insofern, ja, ist das nochmal so ein persönliches Zeugnis, wo ich auch sagen kann wirklich, dass dieses Wort, also da von dem Herrn Jesus an Paulus aus dem 2. Korintherbrief 12, Vers 9, wirklich eine unglaubliche Stärkung ist, gerade auch in unserer heutigen Zeit, doch Gottes Stimme zu hören. Genau. Ja, ich lese jetzt einfach mal weiter. Also er ist ja dann nach Mazedonien übergesiedelt und ist in Philippi angekommen. Ich lese ab Vers 11. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Und am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu, der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Herz und bleibt da. Und sie nötigte uns. Ja, Paulus ist nach Philippi gegangen. Und wie ihr gehört habt, hat auch seine Entscheidung, rüberzugehen, Früchte getragen. Es war der Beginn der Europamission. Und für mich ist immer so dieses, wenn ich nicht weiß, ob das jetzt nur der richtige Schritt ist, den ich gehe, ob das nun wirklich so vom Heiligen Geist war, ist das immer für mich so ein gewisses Indiz, wenn meine Entscheidung auch so Früchte trägt, so möchte ich es mal nennen. Das ist für mich so ein Beweis, dass mein Eindruck doch richtig war, das auch gemacht zu haben. Jedenfalls in Philippi stieß er ja auf diese Frauen und er hat gepredigt und der Herr tat Lydia das Herz auf. Ja, sie ließ sich taufen, sie und ihr ganzes Haus ließen sich taufen. Sie öffnete auch ihr Haus dann als für die erste Hausgemeinde dort. Und wir wissen auch, dass die Gemeinde in Philippi sogar seine Lieblingsgemeinde geworden ist, die ihn auch am meisten unterstützt hat. Also das ist nochmal so rückwirkend. Also manchmal sieht man das ja auch erst in der Rückschau, ob der Schritt jetzt richtig war. Und das können wir wirklich bei Paulus sagen. So im Rückfeld war das wirklich das Richtige, was er da getan hat, weil seine Arbeit auch Frucht getragen hat. Und was wir da noch von Paulus lernen können, ist, finde ich, dass er da auch ganz klein und bescheiden angefangen hat. Das ist auch so mir ganz wichtig geworden. Er hätte ja auch meckern können, also als er da rübergesetzt hat und da angekommen ist. Er hätte meckern können darüber, über die Umstände, die da waren. Ich meine, schließlich waren da nur Frauen am Wasser. Ne? Ich meine, und das für einen Juden, für einen Mann, der, da hätte man ja auch sagen können, Mensch, warum ist da keine gefüllte Arena mit wissbegierigen, gottesfürchtigen Menschen oder sowas, ne? Oder wenigstens eine Synagoge. Nee, der ist zu so einem Bach geschickt worden, wo da Frauen beteten. Das heißt, da, wenn da auch nur Frauen, ich meine, wenn das auch noch erwähnt wurde, das stimmt garantiert, ne? Weil das war eigentlich schon eine Schmach. Und das hieß, dass die, ich meine, das war ja da Sabbat, die werden da sonst ihre Wäsche gewaschen haben. Das war also ein ganz, ganz bescheidener Ort. Und da hat die erste Gemeinde angefangen. Ist das nicht cool, Leute? Ich finde das so ermutigend, auch für uns zu wissen, Mensch, dass Gott auch mit uns geht. Der geht einfach, ja, kleine Schritte. Und jeder Anfang beginnt ja mit einem kleinen Schritt. Und das, denke ich, dürfen wir ja uns merken, uns auf die Fahne schreiben und versuchen nachzumachen. Also wir waren ja vor einigen Wochen, es war Himmelfahrt, über Himmelfahrt bis Sonntag, ja auf dem Kongress, dem GGE-Kongress in Hahnmünden. Und da hat der Rainer Harter, der Begründer des Gebetshauses aus Freiburg, einen tollen Vortrag gehalten. Den fand ich so ermutigend. Der hat davon erzählt, wie das bei ihm angefangen hat, das Gebetshaus Freiburg zu gründen. Und der hat da auch ein tolles Buch drüber geschrieben. Und das möchte ich jetzt gar nicht so weit ausführen. Ich kann das nur jedem empfehlen, das mal zu lesen. Aber wisst ihr, wo das bei ihm angefangen hat, wo er diesen Auftrag bekommen hat, ein Gebetshaus zu gründen? Ihr werdet es nicht glauben. Ich fand es echt den Hammer. In der Waschküche. Genauso wie bei Paulus und den Frauen in Philippi. In der Waschküche. Er hat ganz bescheiden angefangen. Da hatte er offensichtlich seine Ruhe. Hat dafür gebetet, hat den Eindruck, bete dafür, dass hier was entsteht. Dass hier Christen zum Glauben kommen, dass Christen sich treffen. Und heute findet einmal im Monat ein Treffen statt von zahlreichen Verantwortungsträgern aus Gesellschaft und Politik. Da ist auch der Bürgermeister drunter. Ne? Das ist doch cool, was das für eine Frucht getragen hat. Und hätte der nicht ja, klein angefangen, hätte er einfach mit einem, ja, wenn er diesem Ruf nicht gefolgt wäre, dann würde es jetzt kein Gebetshaus geben in Freiburg. Ne? Das ist doch... Also ich fand das unglaublich. Und das in einer Waschküche. Ne? Und bei einem Mann. Ne? Also ja, und dann hat der Henning Dobers, der Leiter der GGE, ja, praktisch da auch so eingehakt, auch kleine Schritte zu gehen. Und der hat davon gesprochen, uns empfohlen, sucht euch in eurer Kirchengemeinde doch einfach eine Fliese aus. Eine einzige Fliese. Stellt euch da drauf, ne? Und betet für dieses kleine Stückchen Erde. Betet einfach dafür. Hört, fragt Gott, was ihr beten sollt. Betet für diesen kleinen Kreis und guckt mal, was passiert. Und ich hatte, ich habe auch immer wieder so diesen Gedanken, so, ach Mensch, wenn ich wenigstens so für meinen kleinen Kreis was tun kann, Herr, dann will ich das tun. Und ich habe da mich erinnert gefühlt, als der Henning Dovers das, ja, uns dazu so ermutigt hat, doch wenigstens ja für eine kleine Fliese da zu beten, also nur für einen ganz kleinen Raum, dass ich auch vor einigen Jahren bei uns in der Gemeinde, in einer ganz normalen Landeskirche, angefangen habe, mit zwei anderen Personen die Bibel zu lesen. Ich habe da einen Bibeltreff eingerichtet, habe das auch mit der Pastorin abgesprochen, die fand das gut. Und der existiert jetzt seit 2 Jahren, genau im Mai waren es jetzt 2 Jahre. Und es waren inzwischen, also es ist ein Bibeltreff, also 30, 40 Leute da. Ne? Und da ist nur, wo wir ganz klein angefangen haben, es ist ganz bescheiden. Wir lesen das Lukas-Evangelium jetzt, ich bereite mich da auch nicht groß vor. Aber Gott schickt immer wieder Leute. Und das hat mich total ermutigt, daran auch zu glauben, dass wir einfach diesen winzig kleinen Schritt, den wir so auf dem Herzen haben, den auch gehen und einfach dann weiterfragen, Herr, was wollen wir machen. Und dass Gott da schon was draus machen wird und dass er das ja macht. Also ich meine, er letzten Endes, also wenn er das nicht macht, dann hat es sowieso keinen Bestand. Und da kann ich ja euch, uns einfach nur ermutigen, da anzufangen, wo du einfach bist, da wo du wohnst. Such nach offenen Türen, wie der Paulus, und geh einfach einen Schritt. Und dann wird man ja auch sehen, was weiter daraus passiert, ne? Also was sich daraus entwickelt. Ich habe immer wieder so, ehrlich gesagt, so gezweifelt. Also mein Mann, der spielt ja Tischtennis. Und das war für mich immer so eine fremde Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mal so gedacht, so wie ich so denke, so mit der Bibel, ne? Also ich habe natürlich einen Bibeltreff eingerichtet, das ist klar. Also ich mache das seit 30 Jahren. Ich muss irgendwie immer Leute mit der Bibel in Kontakt bringen und sowas. Aber es geht auch anders. Und das habe ich durch meinen Mann gelernt. Der spielt ja nun gerne Tischtennis. Und als wir in Jerusalem waren, muss ich euch sagen, ne? Also es war unglaublich. Ich war in Jerusalem, die Stadt der vielen Psalmen. Wow, ich habe mich so auf diese heilige Stadt gefreut. Und ich dachte, ja, ich wollte auf diese Mauer entlang gehen. Dann waren aber die Mauern zugeschlossen. Also man kam gar nicht auf diese Aufgänge rauf. Und ich war also da nur so am Schwärmen. Naja, und dann waren wir aber so ein bisschen in Zeitnot und wir sind so ein bisschen umhergeirrt. Und dann sind wir in so einen Hinterhof geraten von so einer Schule. Und da war eine Tischtennisplatte. Ihr glaubt es nicht. Und mein Mann, drei. Und mein Mann leuchtete, die Augen gingen auf. Waltraud, stell dich neben diese Tischtennisplatte. Er machte ein Foto von mir, stellte das in die Tischtennisgruppe, ne? Und ich glaube, es war das einzige Foto, was du von mir geschossen hast, ne? Also vor dieser gammligen Tischtennisplatte, ne? In der heiligen Stadt Jerusalem, ne? Aber ihr glaubt es nicht. Roman, überall, wo er ist, ne, die Türen öffnen sich, du erzählst von, so auf deine Art und Weise halt, auch vom Herrn Jesus, lädst ein und ja, Jesus hat einfach ganz, ganz unterschiedliche Zugänge, so unterschiedlich, wie wir sind und jeder kann da wirken und jeder wird gebraucht. Und zum Schluss, ja, möchte ich vielleicht noch erzählen, ich habe auch witzigerweise meine Waschküche als Gebetsraum entdeckt und bete da immer wieder so für die Nachbarschaft. Und ich habe da vor vielen, vielen Wochen hatte ich so den Eindruck, ich sollte doch einfach mehr Hausbesuche machen. Einfach so Leute besuchen, jetzt von denen ich so dachte, dass da vielleicht eine offene Tür ist. Und war so ganz begeistert so von diesem Gedanken, ja, ich groß geschrieben, dicke, fett und ich mache Hausbesuche. Ich dachte wirklich, das wäre so vom Herrn. Ne? Naja, fang dann Montag so richtig motiviert an, klingel und so, keiner da. Dachte ich, das ist ja komisch. Aber ich war doch so felsenfest davon überzeugt. Ne? Ich hatte auch drei Romane mitgenommen, wo ich so dachte, das interessiert der Frau, unsere Nachbarin bestimmt und so. Aber wozu? Nee. Ja, und danach kam bei mir auch so ein Unmut, also da kamen irgendwie so Gedanken hin, ach du, nee, also dat, ob das so wirklich so ist und so Hausbesuche, dann bist du ja schon so wie die Zeugen Jehovas und so und nee, ach du, ich glaube, das war eine Schnapsidee und lass mal und so, ne. Ja, dann ging so eine Zeit ins Land und dann dachte ich, komisch. Und dann ist mir klar geworden, ich habe auch über dieses Bibelwort nochmal nachgedacht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, dass ich gedacht habe, ja, Waltraud, du wolltest das machen, das ich, dein Ego, ne? Du wolltest toll rauskommen. Und da habe ich Buße getan und gedacht, Herr, du hast recht, ja, das war, du sollst das machen. Und dann kam so ein leises Stimmchen, ja, Waltraud, heute Nachmittag, da besucht die Dame. Ja, und dann bin ich da. Zu dem Zeitpunkt war ich also wieder ein bisschen kleiner geworden, bin also los. Und die Frau, die hat sich so gefreut und die war so offen für Jesus. Und sie hatte inzwischen eine ganz schwere Diagnose bekommen. medizinisch und so und vertraute mir dann an und so, dass sie auch mit dem Tod jetzt rechnen würde. Und ich konnte mit ihr auch über den Himmel, über Jesus sprechen und so. Und ich habe sie dennoch so gefragt, oh Mann, also wenn das denn soweit ist, hältst du mir den Platz frei, ne, im Himmel und so? Und sagt sie auch, ja, ich halte dir einen frei, ich brauche doch einen zum Quatschen. Ne? Also ich konnte sie auch ein bisschen, ich konnte sie so ein bisschen auch aufmuntern. Ja, und zu ihr gehe ich jetzt jeden Montag. Und sie freut sich und ich habe ihr ein Bild von Jesus auch mitgebracht. Und wir hatten ja hier mal den lachenden Jesus und den findet sie so klasse. Und ja, ich habe so das Gefühl, die hat jetzt auch eine schwere Herz-OP. Da hat mich jetzt der Herr geschubst und ja, nochmal geformt und geknetet und so. Und so ist das auch richtig so. Ja, und ich möchte euch da einfach ermutigen, einfach so, ja, offene Türen zu suchen und sie auch zu nutzen, so wie sie euch, ja, Gott ans Herz legt. Und dabei ruhig klein anzufangen und zu staunen, was Gott daraus macht. Und nehmt diese zentrale Botschaft der Gnade als so einen Schlüssel für euer Handeln. Denn ich habe gemerkt, wirklich, als mein Ego so groß war, da konnte Gott gar nichts tun. Da musste ich erstmal kleiner werden. Und das ist ja keine Schande, ne? Buße zu tun, das ist toll. Also es fühlt sich so viel erleichtert, diese ganze Verantwortung, dieses ganze Erfolg, dieser Druck vom Erfolgserlebnis ist ja gar nicht mehr auf meinen Schultern. Das ist alles Sache vom Chef, ne? Gott sei Dank. Halleluja, genau.